Ja, liebe Geschwister, wir haben uns ja in letzter Zeit mit dem ersten Timotheusbrief befasst und wir haben ja schon einige Abschnitte gehört und ausgelegt und wir werden auch darin weitermachen. Nur heute Morgen machen wir einen kleinen Abstecher in den Titusbrief, der andere Pastoral- oder Hirtenbrief, neben den beiden Timotheusbriefen. Und dieser Titusbrief, was die Kapitel und die Verse anbetrifft, ist ja kein allzu langer Brief. Er enthält ja mal gerade 3 Kapitel. Aber es ist schon interessant, wenn man diesen Titusbrief einmal durchliest. Es fällt nämlich ein ganz bestimmtes Thema auf, um das es heute Morgen gehen soll. Aber zunächst einmal will ich einige Verse vorlesen. Und zwar, wenn ihr mal den Titusbrief aufschlagt. Ich möchte mal mit dem Vers beginnen aus dem ersten Kapitel, und zwar dieser letzte Vers, wo es da heißt: Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Dann geht es weiter in Titus 2, Vers 1, du, also Timotheus, du aber rede, wie es sich ziemt nach der heilsamen Lehre. Dann der Vers 7 aus Kapitel 2, allenthalben stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und untadeligem Wort. Und dann springen wir weiter in Vers 14, da kommt nämlich die Begründung, weil Jesus Christus sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das leidlich wäre zu guten Werken. Und dann gehen wir ins Kapitel 3 und lesen dort erstmal die Verse 1 bis 8. Du aber erinnere sie, dass sie den Fürsten und der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit seien. Niemand lästern, nicht hadern, gelinde seien, alle Sanftmütigkeit beweisen gegen alle Menschen. Denn wir waren Weiland auch unweise, ungehorsam, verirrt, dienend den Begierden und mancherlei Wollüsten und wandelten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Da aber erschien die Freundlichkeit und die Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes. Nicht um der Werke willen, der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unseren Heiland, auf dass wir durch desselben Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Solches will ich, dass du fest lehrest, auf dass die, so an Gott gläubig geworden sind, in einem Stand guter Werke gefunden werden. Solches ist gut und nütze den Menschen. Und dann aus diesem dritten Kapitel noch die Verse 13 und 14. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos fertige ab mit Fleiß, auf dass ihnen nichts gebreche. Lass aber auch die unsern lernen, dass sie im Stand guter Werke sich finden lassen, wo man ihrer bedarf, auf dass sie nicht unfruchtbar seien. Wenn wir nochmal stiller werden. Ja, wir wollen dir jetzt von Herzen danken, Herr Jesus Christus, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist, und wir dürfen dich bitten, dass du jetzt diese Stunde segnest. Ja, dass wir in deiner Gegenwart jetzt wirklich zur Ruhe kommen und dass du jetzt die Dinge, die uns im Alltag, die uns momentan belasten, zur Seite legst. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir allein die Ehre geben. Amen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr gemerkt habt, worum es heute Morgen geht. Wer nämlich diesen Titusbrief liest, der kann an diesem Thema gute Werke gar nicht vorübergehen. Ja, man wird nahezu gedrängt, sein Leben dahingehend zu überprüfen, wie es um die guten Werke steht, vor allen Dingen, wie man mit ihnen umgeht. Und wir haben es ja nun gerade in den einzelnen Versen gehört, dass insgesamt sechsmal ist von guten Werken hier die Rede. Hier ist also in der Tat wirklich die Rede, ja, vom Tun, vom Arbeiten. Auf einem T-Shirt konnte man mal folgenden Spruch lesen: Arbeiten gefährdet die Gesundheit. Ich glaube, ein Apostel Paulus, wenn er heute unter uns wäre, der würde ein solches T-Shirt nie tragen. Aber um von vornherein, liebe Geschwister, um von vornherein Missverständnisse auszuräumen, nicht beantworten gerade die Verse 3 bis 7 aus dem dritten Kapitel des Titusbriefes, beantworten also die Frage, wie man jetzt wirklich Christ wird. Also ganz, ganz wichtig, dass wir da also nicht irgendwelche Missverständnissen unterlegen sind. Nicht entscheidend, das haben wir ja gerade gehört, entscheidend ist allein die Menschenfreundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Nicht die Rettung, ist allein seine Gnade, ist allein sein Erbarmen, ist allein sein Geschenk. Aber wie ein Rahmen davor und danach. Nicht stellt der Apostel Paulus hier die guten Werke. Und da ist heute Morgen schon mal die Frage erlaubt, sind gute Werke wirklich gut? Ich meine, diese Frage schlicht und einfach mit Ja zu beantworten, was sicherlich nicht falsch wäre, wäre allerdings zu wenig. Nicht, dann könnten wir jetzt das Schlusslied singen, dann könnten wir das Schlussgebet sprechen, dann könnten wir den Segen sprechen und könnten nach Hause gehen. Also was machen wir heute Morgen mit diesem Thema, mit dem Thema der guten Werke? Nicht allein schon, ich sag mal, wenn man das betrachtet, ist es ja ein Thema, was auch ganz gut in die heutige evangelikale Szene hineinpasst. Es ist ja interessant, dass es also seit längerer Zeit da so einen Trend gibt, der dazu auffordert, dass vor allen Dingen die Christen sich sozial, darauf liegt die Betonung, sich sozial stärker engagieren sollen. Vor allen Dingen zum weltweiten sozialen Engagement gegen globale Armut und für eine globale Gerechtigkeit. Und das hört sich dann so an. Ich darf das mal ganz wörtlich zitieren. Da wird dann gesagt, wir möchten dazu herausfordern, und jetzt hören wir mal gut hin, mit Gott für eine gerechtere Welt zu träumen. Und globale Nächstenliebe ganz praktisch werden zu lassen. Ja? Also wir möchten dazu herausfordern, mit Gott für eine gerechtere Welt zu träumen und die globale Nächstenliebe ganz praktisch werden lassen. Da wird also schlicht und einfach vorausgesetzt, dass Gott von einer gerechteren Welt träumt und dass wir uns bitteschön diesem Traum ja anschließen sollen. Und da fragt man sich natürlich, sind das die guten Werke, die der Apostel Paulus hier im Titusbrief meint? Sind das die guten Werke? Nicht, und um da nicht auf eine falsche Spur zu kommen, brauchen wir in der Tat ein biblisches Konzept der guten Werke. Und da, liebe Geschwister, können wir aus dem Titusbrief manche Hilfestellung bekommen, können wir manches aus dem Titusbrief wirklich lernen, was dieses Thema anbetrifft. Und wie wollen wir da vorgehen? Und zwar wollen wir 4 Punkte mal betrachten, was die guten Werke anbetrifft. Und zwar erstens, gute Werke stellen für den, der sie tut, eine große Gefahr dar. Und trotzdem, das ist der zweite Punkt, treibt dich Jesus Christus zu guten Werken. Und obwohl, drittens, gute Werke nicht unbedingt leicht sind, sondern mit Mühe und Arbeit verbunden sind, können sie helfen, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Ja, so wollen wir mal an dieses Thema rangehen. Also erstens, sie stellen für den, der sie tut, eine Gefahr dar. Zweitens, Jesus Christus treibt dich zu guten Werken. Drittens, gute Werke sind mit Arbeit und Mühe verbunden. Und viertens, gute Werke können helfen, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden.
Also, Punkt 1. Gute Werke stellen für den, der sie tut, in der Tat eine große Gefahr dar. Das ist leider so. Gute Werke haben wirklich das Potenzial, haben wirklich diese Macht, uns zu betören. Weil sie uns über unser Verhältnis zum lebendigen Gott hinwegtäuschen können. Das macht gute Werke ebenso gefährlich. Mal einige Beispiele aus der Bibel. Wir kennen alle den reichen Jüngling, nicht? Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, der hat sicherlich viele gute Werke getan. Der hat sich wirklich ziemlich intensiv mit den Geboten Gottes auseinandersetzt und sie gehalten. Und der hat in der Tat wirklich ein fast moralisch vorbildliches Leben geführt. Aber er war eben ein Mensch, der sich überschätzt hat. Der wirklich geglaubt hat, alles da erfüllt zu haben. Und eines Tages musste Jesus Christus ihn eines Besseren belehren. Nicht, dann werfen wir mal einen Blick in die Bergpredigt. Da ist ja unter anderem in Kapitel 6 vom Spenden und vom Fasten die Rede. Sicherlich zwei gute Werke, ohne Zweifel. Aber Jesus Christus sagt, was das Spenden anbetrifft, du sollst es nicht vor dir herausposaunen, so wie die Heuchler es tun. Natürlich ist da keiner mit der Posaune vorausgelaufen, ganz natürlich nicht. Aber die Art und Weise, wie derjenige da aufgetreten ist, nicht, wie das Geld da im Kasten geklimpert hat, nicht, und wenn keiner hingeschaut hat, dann hat das Geld noch länger im Kasten geklimpert, bis endlich mal einer hinschaut. Das ist ja das, was Jesus Christus da verurteilt. Oder denken wir an das Fasten. Nicht, wie sie sie mit einem sauren Gesicht dargestellt haben, sich da zwar öffentlich da gegeben haben. Nicht? Und Jesus Christus sagt eben nicht mit diesem wehleidigen Gesicht, nicht, dass jedermann sieht, nicht, worauf er verzichtet hat und so weiter und so fort. Nicht, und ein ganz besonders drastisches Beispiel ist ja das Beispiel des Pharisäers aus Lukas 18. Auch bitteschön, auch den nicht zu schnell verurteilen. Der hat auch eine Menge guter Werke getan und gehalten. Nicht so, dass er sagen konnte, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die Leute, wie die Räuber und Betrüger und die Ehebrecher. Und dann kommt es und wie dieser Zöllner da. Nicht? Ich faste zweimal in der Woche und von allem, was ich da so einnehme an finanziellen Mitteln, davon gebe ich den Zehnten. Und das berühmteste Beispiel, wie gefährlich gute Werke für jemanden sein kann, tja, ist der Apostel Paulus selbst. Er hat das ja mal ganz deutlich ausgedrückt in dieser autobiografischen Passage da im Philipperbrief im Kapitel 3, da sagte er, ich könnte mich auch des Fleisches rühmen. Ich bin am 8. Tage beschnitten. Nicht, ich bin aus dem Volk Israel. Ich bin aus dem Stamm Benjamin. Ich bin auch ein Pharisäer, im Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Und nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, bin ich untadelig gewesen. Und der Apostel Paulus hat nun in der Tat gespürt, gemerkt, wohin das geführt hat. Und ich denke, liebe Geschwister, dass da ein Körnchen Wahrheit drinsteckt. Dass religiöse Zeitgenossen es in der Regel schwieriger haben, sich zu bekehren als offensichtliche Übeltäter. Ich denke, dass ein Körnchen Wahrheit drin ist. Ich will das jetzt nicht so verallgemeinern, so zu einem Dogma erheben, aber ich denke, da ist ein Körnchen Wahrheit drin, dass es religiöse Zeitgenossen in der Regel schwieriger haben, sich zu bekehren als offensichtliche Übeltäter. Warum? Ja, weil sie sich irgendwie zu Gott näher fühlen, weil sie auch irgendwie mit sich selber besser zufrieden sein können, weil sie auch von anderen besser angesehen werden und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil es ihnen viel, viel ferner liegt, sich vor Jesus Christus als Sünder zu erkennen. Und deswegen denke ich, dass so religiöse Zeitgenossen da ihre Schwierigkeiten haben. Also wir sehen, diese guten Werke, sie haben immer diese Tendenz, dass sie unsere Situation verharmlosen, dass sie uns den Blick dafür verschleiern, wie abhängig wir von Jesus Christus und seiner Vergebung sind, Tag für Tag. Das heißt, dass sie uns wirklich davon abhalten, dass wir uns ganz auf Jesus Christus verlassen und auf sein Wort und auf seine Vergebung. Und wer hat das deutlicher, liebe Geschwister, wer hat das deutlicher erkannt in seinem Leben als der Apostel Paulus selbst, der dann nach seiner Bekehrung später dann sagen konnte, ich habe alles vorangegangen, habe ich für Dreck erachtet, weil es mich davon abgehalten hat, die Rettung in Jesus Christus anzunehmen. Deswegen ist das im Grunde genommen der Apostel Paulus das berühmte, das treffendste Beispiel dafür, wie gefährlich also gute Werke sein können. Und genau diese Frage, liebe Geschwister, diese Frage nach den guten Werken, war ja der absolute Hauptpunkt, warum es damals in der Reformation, nicht die in diesem Jahr da ihr 500-jähriges Jubiläum feiert, warum es damals in der Reformation diese harten Auseinandersetzungen gegeben hat. Genau diese Frage, die Frage nach den guten Werken. Auch für die römisch-katholische Kirche war und ist der Glaube an Jesus Christus da. Das müssen wir ganz klar sehen. Aber für die römisch-katholische Kirche reicht das eben alleine nicht aus. Eben nicht dieses vierfache Sola, nicht dieses Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Gratia und Sola Fide. Das reicht eben nicht aus. Nicht der Glaube an Jesus Christus für die römisch-katholische Kirche war zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung, keine hinreichende Bedingung, um in den Himmel zu kommen, um gerettet zu werden, sondern Glaube und gute Werke. Glaube und gute Werke. Nicht? Und das machen ja auch diese Beschlüsse deutlich, die dann auf dem Konzil zu Trient 1547 da gefasst worden sind. Ich darf die mal eben so drei da vorlesen. Da heißt es dann, wenn jemand behauptet, allein durch Glauben werde der Sünder gerechtfertigt, der sei verflucht. Und dann geht es weiter. Wenn jemand behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf das göttliche Erbarmen, der sei wiederum verflucht. Und dann der dritte Beschluss, wenn jemand behauptet, die empfangene Gerechtigkeit werde nicht durch unsere guten Werke vermehrt, sondern unsere Werke seien nur die Früchte und die Zeichen der erfahrenen, der geschenkten Rechtfertigung, der sei ebenfalls verflucht. Das ist römisch-katholischer Glaube. Und diese Beschlüsse, liebe Geschwister, sie gelten bis heute noch. Diese Beschlüsse gelten heute noch. Aber, und das wissen wir, so verwirft man eben dieses Jesus Christus und sein Wort allein. Das verwirft man. Und um dann noch ganz sicher zu gehen, gibt es also neben diesen Beschlüssen, gibt es dann noch diese kirchliche Stellvertretung, das heißt also Maria als Fürsprecherin, dann die Heiligen und die Reliquien und was es vielleicht sonst noch so alles geben mag. Nur, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wenn Jesus Christus und sein Wort allein nicht mehr genügt, dann kann man nie sicher sein, ob das, was dann noch hinzukommt, auch wirklich ausreicht. Man braucht dann immer mehr. Und das ist eben dieser verhängnisvolle Irrtum, dass man das unterschätzt, was Jesus Christus für uns am Kreuz auf Golgatha getan hat, und auf der anderen Seite das überschätzt, was der Mensch zu seiner eigenen Rettung dazu tun kann. Also daran sehen wir, dass gute Werke für denjenigen, der sie tut, auch eine ganz, ganz große Gefahr darstellen können. Und trotzdem, damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, und trotzdem treibt dich Jesus Christus zu guten Werken an. Und trotzdem treibt er dich dazu an. Schauen wir mal, wie diese Verse mit den guten Werken, wie diese Verse mit den Versen, wie man Christ wird, verknüpft wird. Nicht? Und da fällt ja auf, dass zuerst kommen diese ethischen Anweisungen, dass die Christen also gute Werke tun sollen. Und dann kommen in diesen Versen 3 bis 7 aus dem dritten Kapitel, dann kommt die Begründung. Nicht wie wir früher gewesen sind und was wir jetzt sind, wenn es da ganz kurz und knapp heißt, denn ihr seid gerettet worden allein durch Gnade. Und das Ganze mündet dann wieder in die guten Werke. Ja, wir hatten es ja vorhin gesagt, davor, wie ein Rahmen, davor und danach kommen, stellt Apostel Paulus die guten Werke. Das ist die Logik des Apostel Paulus. Dass nämlich, wenn jemand Christ geworden ist, er auch wirklich gute Werke tut. Warum? Weil Jesus Christus ihn dazu treibt. Nicht um Gottes Gnade macht eben keine halben Sachen. Gottes Gnade macht eben keine halben Sachen. Wenn der Herr dich bekehrt, wenn der Herr dir all deine Schuld vergeben hat, wenn der lebendige Gott wirklich dir dieses neue Leben schenkt und er dich dadurch rettet, dann macht er auch mit dir weiter. Dann macht er auch mit dir weiter, das darfst du wissen, bei all deinem Versagen, was trotzdem da noch in deinem Leben immer wieder da ist. Aber nur eins müssen wir uns merken, du wirst eben nicht gerettet durch gute Werke, sondern allein durch den Herrn Jesus Christus, allein eben ja, aufgrund seiner Menschenfreundlichkeit, wie es das Wort hier sagt, aufgrund seiner Menschenliebe. Aber du wirst gerettet zu guten Werken. Also nicht durch, sondern zu guten Werken. Zu guten Werken. Und das macht der Apostel Paulus ja auch im Epheserbrief. Es ist schon erstaunlich, wie oft auch der Apostel Paulus nicht von den guten Werken spricht. Nicht nur jetzt hier in diesem Titusbrief, aber hier ist es eben ganz besonders auffallend. Aber auch eben in dem Epheserbrief, zum Beispiel im Kapitel 2, da in den Vers 8 und 9, da heißt es ja, zunächst mal, aus Gnaden seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich also nicht jemand rühme. Also eine ganz klare Abgrenzung. Nur wenn du Christ geworden bist, was kommt dann? Und dann schreibt er in Vers 10 also weiter, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln. Also der lebendige Gott hat eine Menge von guten Werken für jeden einzelnen von uns vorbereitet. Und du darfst jetzt in dieser Spur wandeln. Und da müssen wir leider bekennen, dass wir oftmals gedankenlos an solchen guten Werken vorübergehen. Ja, und dass wir uns dann auch oftmals vom Segen Gottes abschneiden. Das müssen wir natürlich auch in unserem Leben leider ganz klar erkennen. Und wie heißt es dann noch in Philipper 1, Vers 6? Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Also das ist diese Logik des Apostel Paulus. Wenn du Christ geworden bist, nicht, dann wirst du gute Werke tun. Warum? Weil dich der lebendige Gott, weil dich Jesus Christus dazu treibt. Es gibt aus dem 19. Jahrhundert Frankreichs einen berühmten und einen bewegenden Roman von Victor Hugo. Und dieser Roman, der ist auch später zu einem Theaterstück geworden. Und dieser Roman oder dieses Theaterstück heißt Les Miserables, also die Elenden. Und in diesem Theaterstück, in diesem Roman, da wird auch eine Person beschrieben namens Jean Vaillant. Und dieser hat fast 20 Jahre im Gefängnis verbracht. Fast 20 Jahre harte Arbeit, weil er einen Laib Brot gestohlen hatte. Und er verzweifelt an der Gerechtigkeit. Er wird hart, er wird zynisch, er wird gewalttätig, er hasst jede Autorität. Und eines Tages kommt er frei. Aber er ist in diesem Sinne kein freier Mann, weil er so eine Ausweiskarte bei sich tragen muss, die ihn als Strafgefangenen auszeichnet. Kein Gastwirt will ihn aufnehmen und so wandert er, läuft er, rennt er tagelang durch Städte, bis er eines Tages von einem Bischof aufgenommen wird, freundlich aufgenommen wird. Und dann passiert eines Tages, oder man muss eigentlich genauer sagen, dann passiert eines Nachts Folgendes. Nicht das Haus schläft. Jean Valjean steht auf, stiehlt die Silberteller des Bischofs und verschwindet. Aber er kommt nicht weit. Er wird von der Polizei ergriffen. Die führen ihn zurück zum Bischof. Und auf die Frage des Polizeibeamten, ob das seine Silberteller sind, sagt er natürlich ja, aber fragt dann gleichzeitig die Polizeibeamten, warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Und in diesem Moment, so dreht sich der Bischof zu Jean Valjean um und sagt zu ihm, ach Jean, schön dich mal wieder zu sehen. Schön dich mal wieder zu sehen. Du hast, aber ich muss dir sagen, du hast vergessen, damals auch den Kerzenleuchter mitzugeben, den ich dir ja auch geschenkt habe, neben den Silberteller. Den kannst du jetzt also mitnehmen, der wird auch noch mal ein paar hundert Francs bringen. Nee, und die Polizisten wussten gar nicht, was sie sagen sollten. Sie standen da mit weit geöffneten Augen und mit weit geöffnetem Mund, aber schließlich blieb ihnen ja nichts anderes übrig, als Valjean freizulassen und ihn dann beim Bischof zu lassen. Nachdem das geschehen ist, bricht Valjean zusammen. Nicht diese jahrzehntelange ungerechte Strafe, die er da im Gefängnis erfahren hat, nicht hat eben das nicht bewirkt, was diese Güte, was dieses Erbarmen, was diese Liebe des Bischofs bewirkt hat. Nicht, und er bricht da in Tränen aus und er hat zum ersten Mal im Leben wirklich begriffen, was das heißt, eben Erbarmen, Gnade, Liebe, Güte zu empfangen. Und dann schreibt Victor Hugo weiter, dass Valjean von da an sein Leben so betrachtet hat, wirklich anderen Menschen wirklich Gutes zu tun, wo er wirklich nur kann, wie es in seiner Macht steht, nicht für diese empfangene Güte und für diese empfangene Liebe und für dieses empfangene Erbarmen des Bischofs. Man ist natürlich ein schwaches Beispiel, nicht gegenüber der Güte, Gnade und Erbarmen, die wir empfangen haben von Jesus Christus. Nicht, was haben wir nicht alles von ihm empfangen? Was haben wir nicht alles von ihm geschenkt bekommen? Alles hat er uns vergeben. Ja, und das sollte uns wirklich dazu treiben, nicht, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stehen und dass wir wirklich Gutes tun, unserem Nächsten, dem Fernstehenden und, oder wem auch immer, natürlich auch unseren Glaubensgenossen. Das sollte uns wirklich dazu treiben. Aber jetzt taucht natürlich eine Frage am Horizont auf. Wenn das jetzt wirklich so ist, dass uns das dazu treiben sollte, nicht, dann müssten wir eigentlich als Christen, müssten wir doch eigentlich wie von selbst beständig gute Werke tun, ohne dass uns das irgendwelche Probleme bereitet. Nicht, dann müsste es doch eigentlich schon so etwas wie den Himmel auf Erden geben. Aber nun wissen wir, dass es leider so nicht ist. Dass es leider so nicht ist. Und da kommen wir jetzt zu einem weiteren Gedanken, der zu diesem Thema gehört. Ja, gute Werke sind nicht unbedingt leicht. Gute Werke sind in der Tat wirklich mit Mühe und Arbeit verbunden. Und wäre das anders, liebe Geschwister, wäre das anders, müsste der Apostel Paulus nicht ständig darauf hinweisen, wie hier in dem Titusbrief. Nicht, dann würde es ja ausreichen, wenn er es einmal sagt und dann wäre es gut. Aber das macht der Apostel Paulus nicht, sondern er weist ständig darauf hin. Allein, das haben wir ja hier gesehen, in diesen drei Kapiteln, 6-mal weist er auf gute Werke hin. Nicht, und man ist ja fast geneigt zu sagen, mein lieber Paulus, jetzt hast du es uns oft genug gesagt, jetzt haben wir es wirklich kapiert. Aber offensichtlich ist es nötig. Und der Apostel Paulus würde uns sagen, mein lieber Freund, ich kenne mich selbst genug. Ich kenne mich selbst genug und deswegen habe ich das ja damals im Römer 7, und wir haben ja vorhin in der Lesung diesen Vers gehört, deswegen habe ich ja damals in Römer 7, Vers 19 geschrieben, das Gute, das ich will, das tue ich oftmals nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Genau das ist es. Natürlich, liebe Geschwister, natürlich sind wir neue Kreaturen. Natürlich sind wir Kinder Gottes. Alles richtig. Aber der Apostel Paulus schreibt auch im Korintherbrief, dass wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben, in irdenen Gefäßen. Das heißt, wir mit unserer moralischen Zerbrechlichkeit. Nicht wir mit unserer, ja, es ist immer noch da, mit unserer Tendenz zur Sünde. Wir, in denen so manches immer noch vom alten Adam steckt. Natürlich kommt die Gnade Gottes mit uns zum Ziel. Das haben wir ja vorhin gehört. Er macht mit uns keine halben Sachen. Er bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Natürlich kommt die Gnade Gottes mit uns zum Ziel. Aber wir sind auch keine Marionetten Gottes. Nicht? Und der Apostel Paulus sagt eben, das heißt eben, wir tun eben nicht wie von selbst gute Werke am laufenden Band. Es ist eben nicht so, dass uns das überhaupt keine Probleme bereitet, überhaupt keine Mühe bereitet, gute Werke zu tun, sondern, und das ist ja das Schöne, dass er das hier in diesen Versen, die wir vorgelesen haben, er sagt es ja im Kapitel 3, Vers 14, lasst es aber auch die unseren lernen, gute Werke zu tun. Also das ist etwas nicht selbstverständlich. Gute Werke ist in der Tat wirklich mit Arbeit und Mühe verbunden. Natürlich auf der einen Seite eben selbstverständlich, aber auf der anderen Seite muss es gelernt werden. Warum muss es gelernt werden? Weil gute Werke zu tun immer etwas mit Opfer, mit Verzicht, mit Hingabe, mit Kampf zu tun hat. Und deshalb geschieht im Reiche Gottes ja auch so viel durch Opfer, durch Hingabe, ja durch Verzicht, durch Kampf. Mal irgendwie so eine Einzelaktion starten. Ich meine, das fordert einen nicht so sehr heraus, das kann man noch machen. Aber wenn du treu über Jahre, über Jahrzehnte an irgendeinem Dienst im Reiche Gottes stehst, dann hat das in aller Regel immer etwas mit Verzicht, mit Hingabe, mit Kampf, mit Opfer zu tun. Das müssen wir wissen. Wenn das aber so ist, wenn das in deinem Leben so geschieht, dann ist es dir aber auch nur geschenkt. Dann ist es auch nicht ein Werk, mit dem du dich bei Gott einkaufen kannst. Wohlgemerkt. Also, gute Werke, ja, gute Werke zu tun, ist in der Tat mühevoll. Aber es ist auch unheimlich befreiend. Das muss man auf der anderen Seite auch so sehen. Und du kannst ja so viel tun, nicht deinem Nächsten, dem Fernstehenden. Oftmals sind es ja ganz kleine Dinge, ganz einfache Dinge, um gute Werke zu tun. Und es ist auch schön, dass der Apostel Paulus uns hier sogar ein Beispiel bringt. Deswegen haben wir ja den Vers 13 da auch noch mit vorgelesen. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos fertige ab mit Fleiß, auf das ihnen nichts gebreche. Nicht also mal in unsere Sprache übersetzt. Nicht Zenas und Apollos rüste für die Reise gut aus, damit sie alles haben. Also sorge dafür, dass sie wirklich ordentlich ausgerüstet sind und dass du ihnen nicht etwas mitgibst, was du so keiner mehr brauchen, wofür die Missionare noch dankbar sein müssen. Ich meine, es ist ja traurig, dass der Apostel Paulus das hier noch erwähnen muss, was ja eigentlich selbstverständlich ist, aber so sind wir nun mal halt Menschen, ja? So sind wir nun mal halt. Nicht, dass wir oft gedankenlos an guten Werken, die Gott da vorbereitet hat, dass wir da wirklich vorübergehen. Und deswegen muss es immer wieder oder sollte es immer wieder ein Gebetsanliegen sein. Ein Gebetsanliegen an jedem neuen Tag. Herr, es beginnt wieder ein neuer Tag. Gib mir einen offenen Blick. Gib mir offene Ohren, offene Augen. Und wenn ich die erste Gelegenheit verpasst habe und ich mich darüber ärgere, dann lass mich bitte nicht mutlos werden, sondern lass mich erst die zweite Gelegenheit richtig ergreifen. Aber lass es wirklich, hilf mir wirklich dabei, dass es zu einer, ja, dass es zu einer selbstverständlichen Sichtweise wird, nicht wie und wem ich helfen kann.
Der Apostel Paulus sagt ja im Galaterbrief Kapitel 6, Vers 10, den wir alle kennen, tut Gutes jedermann, aber zuallererst den Glaubensgenossen. Ja, auch da müssen wir etwas vorsichtig sein. Du hast natürlich eine besondere Verantwortung, was deine Glaubensgeschwister anbetrifft. Aber diese Verantwortung, liebe Geschwister, endet eben nicht an der Eingangstür der Gemeinde, sondern sie geht eben darüber hinaus. Sie geht darüber hinaus.
Ja, gute Werke zu tun, wie gesagt, ist mit Mühe und Arbeit verbunden. Und damit kommen wir zum allerletzten Punkt. Gute Werke können aber helfen, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Und es ist ja schon auffallend, auch in diesen Versen, die wir da so vorgelesen haben, es ist ja schon auffallend, nicht, wie der Apostel Paulus uns die Fernstehenden, uns die Ungläubigen in den Blick rückt als die Empfänger von guten Werken. Nicht denn Jesus Christus will die guten Werke, die er zuvor bereitet hat und die wir tun sollen, die will er dazu gebrauchen, Menschen zu helfen, dass sie zum lebendigen Glauben an ihn kommen. Und schauen wir mal in diese Verse hinein, wie Paulus besonders die Nichtchristen da in Titus, besonders im Kapitel 3, in den Versen 2 und 8 anspricht. Da sagt er ja, alle Sanftmütigkeit beweisen gegen alle Menschen. Und in 8 heißt es dann, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und wenn er hier von Menschen spricht, dann meint er hier natürlich die Nichtchristen, mit denen wir es auch zu tun haben. Und daraus eine ganz, ganz wichtige Schlussfolgerung. Wir erinnern uns ja noch an den Anfang, was wir da gesagt haben. Nicht, dass man heute dazu auffordert, dass die Christen sich sozial stärker engagieren sollen, um jenes und dieses abzustellen. Was ist das Ziel? Was ist das Hauptziel, gute Werke an den Nichtchristen zu tun? Das Hauptziel ist eben nicht, für eine bessere Welt zu sorgen, um den Himmel auf Erden zu holen. Klammer auf, natürlich sollen wir der Stadt Bestes suchen, richtig. Natürlich sollen wir uns als gute Staatsbürger bewähren, ganz klar. Aber das ist nicht das Hauptziel. Sondern das Hauptziel ist, wenn es um gute Werke geht, die wir an den Nichtchristen tun sollen, dass ihnen geholfen wird, dass sie zum Glauben an Jesus Christus finden. Das ist unser Hauptziel. Und damit ecken wir an. Damit ecken wir an. Aber das ist eben das Hauptziel. Und deswegen schreibt hier der Apostel Paulus, also ich würde durchaus mal empfehlen, heute Nachmittag mal den Titusbrief, diese drei kleinen Kapitel mal durchzulesen. Nicht deswegen schreibt der Apostel Paulus ja gleich am Anfang des Titusbriefes, nicht Kapitel 1, Vers 2, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor Zeiten der Welt. Nicht? Es geht um das ewige Leben. Das ist das Hauptziel. Gute Werke an den Menschen zu tun, dass sie dahin kommen. Nicht? Und dann nochmal Kapitel 2, Vers 13. Wir warten auf die selige Hoffnung der Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Und dann nochmal in Kapitel 3, Vers 7. Auf dass wir, das haben wir, den Vers haben wir ja schon gehört, auf dass wir durch desselben Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Damit ist das Ziel ganz klar. Darum geht es nicht, wenn wir gute Werke an den Nichtchristen tun sollen, dass sie wirklich in den Himmel kommen. Darum geht es. Das ist das Hauptziel. Das ist das Hauptziel. Und somit können gute Werke wirklich wichtige Zubringerdienste sein, damit Menschen wirklich den Weg zu Jesus Christus finden. Was wollen wir mitnehmen für die neue Woche? Liebe Geschwister, lasst uns mutig in diese neue Woche gehen und lasst uns wirklich dankbar gute Werke tun, die zwar für uns auch eine Gefahr darstellen können, aber lasst sie uns dankbar tun. Und auch wenn gute Werke mit viel Arbeit verbunden sind, dahinter Verzicht, Opfer und Kampf steht. Aber lass uns immer wieder bedenken, gute Werke an den Nichtchristen zu tun, kann eben auch dazu helfen, dass sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das in den nächsten Wochen sowie in unserem weiteren Leben, dass wir das wirklich beherzigen.